Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Anja Segschneider und ich begrüße Sie zu einer neuen Podcast-Ausgabe der BioPro Baden-Württemberg. In der heutigen Folge beschäftigen wir uns mit dem Entwurf der Bundesregierung für ein Medizinforschungsgesetz, schauen uns an, was die Hintergründe dazu sind und was genau geplant ist. Aber worum geht es überhaupt beim Medizinforschungsgesetz? Im Jahr 2023 kam der Verband Forschender Arzneimittelhersteller VFA in einer gemeinsamen Studie mit der Körne GmbH zu dem Schluss, dass andere Länder Deutschland bei der Anzahl an klinischen Studien in den vergangenen Jahren überholt haben. Auch die Bundesregierung sorgt sich um den Pharmastandort Deutschland und hat daher im Dezember 2023 eine neue nationale Pharmastrategie vorgestellt. Teil dieser Strategie ist das sogenannte Medizinforschungsgesetz, das derzeit als Kabinettsentwurf vorliegt. Das vorgeschlagene Gesetz soll unter anderem den Pharmastandort Deutschland wieder attraktiver machen, die Zulassungsbehörden stärken, Digitalisierung fördern und Bürokratie abbauen. Die Details kennt unser heutiger Gast, die Rechtsanwältin Susanna Dienemann. Frau Dienemann ist Partnerin und Namenspartnerin der Kanzlei Wachenhausen Dienemann, Expertin in den Bereichen klinische Forschung und Vertragsgestaltung im Arzneimittel- und Medizinprodukterecht, Lehrbeauftragte für Arzneimittelrecht im Studiengang Master of Pharma Business Administration an der Goethe-Universität Frankfurt, Mitglied im Rechts- und Zulassungsausschuss des Bundesverbands der pharmazeutischen Industrie, BPI, und ehrenamtliches Mitglied der Ethikkommission der Universität zu Lübeck. Herzlich willkommen, Frau Dienemann.
Hallo, Frau Segschneider. Vielen Dank.
Ich würde sagen, wir steigen direkt ins Thema ein. Frau Dienemann, die Bundesregierung hat jetzt eine neue Pharmastrategie ausgearbeitet, in dessen Rahmen das Medizinforschungsgesetz entstehen soll. Was sind da genau die Hintergründe? Können Sie das vielleicht einmal ganz kurz erläutern?
Ja, sehr gerne. Also die Bundesregierung hat die Pharmastrategie letztes Jahr im Dezember ausgerufen. Das ist so ein Punkteplan mit 7 verschiedenen Punkten. Es hat angefangen mit letzten Juli mit verschiedenen Treffen zwischen dem Bundeskanzleramt und dem Zukunftsrat. Da sitzen Leute drin aus Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft. Und diese Treffen haben auch noch unter Beteiligung der verschiedenen Minister stattgefunden, also Bundeswirtschaftsminister, Bundesgesundheitsminister und der Bundesforschungsministerin. Und die haben sich über Biotechnologie als Schlüsselindustrie miteinander besprochen und haben gesagt, dass an die Erfolge der Biotechnologie aus den letzten Jahren, also zuletzt eben auch die Bewältigung der Covid-19-Pandemie, unbedingt angeknüpft werden muss. Und sie haben gesagt, Deutschland hat eben eine sehr erfolgreiche Pharma- und Chemieunternehmen und viele Standorte auch. Trotzdem hat Deutschland die letzten Jahre an Konkurrenzfähigkeit verloren. Und einerseits, was die Forschung angeht, andererseits auch, was die Produktionsstandorte angeht. Und da möchte Deutschland einfach wieder fit werden und wieder aufholen und nicht im europäischen Wettbewerb hinten runterfallen. Und dazu hat man eben gesagt, es braucht die richtigen Bestimmungen, die richtigen Förderungen, die richtigen Strategien, um den Unternehmen eine Planungssicherheit zu schaffen und um Deutschland letztlich wieder konkurrenzfähig zu machen und auch Investitionen in Deutschland zu sichern. Jetzt hat BioNTech, hat der Bundesgesundheitsminister gesagt, 10 Milliarden in UK investiert. Das ist natürlich schade. Sowas möchte man in Deutschland haben.
Unter anderem bezieht sich die Bundesregierung in ihrem Strategiepapier dabei ja auch auf die genannte Studie der VFA, nach der offenbar die Anzahl der durchgeführten klinischen Studien in Deutschland zwischen 2012 und 2021 um 5% zurückgegangen sind. Jetzt haben aber auch das BfArM und das Paul-Ehrlich-Institut Zahlen veröffentlicht und die zeigen ein bisschen anderes Bild. Beim BfArM scheint tatsächlich die Anzahl der durchgeführten klinischen Studien gleich geblieben zu sein. Und das Paul-Ehrlich-Institut, das ja unter anderem für die Zulassung von Impfstoffen zuständig ist, hat auch Zahlen veröffentlicht, nämlich über die Anzahl der gestellten Anträge. Und hier sieht es sogar aus, als hätte man zwischen 2012 und 2022 einen Anstieg sogar festgestellt. Und zwar von 280 gestellten Anträgen im Jahr 2012 auf 416 gestellten Anträgen im Jahr 2022. Bei dieser ganzen Zahlenflut können Sie mir vielleicht einmal ganz kurz einordnen, was soll ich davon halten? Was kann man jetzt glauben? Möchten die Sponsoren einfach mehr klinische Studien durchführen und können das nicht? Oder woran liegt diese ganze Diskrepanz?
Ja, die Frage ist, welche Zahlen sind jetzt richtig? Ich glaube, man muss sich die Zahlen ganz genau anschauen und auch ein bisschen gucken, was sind die Quellen, wie sind diese Zahlen zustande gekommen. Also genau, Sie haben richtig gesagt, es gibt den VFA, den Verband der Forschenden Arzneimittelhersteller. Das ist der Verband, der wirklich die großen forschende Industrie vertritt, also die großen Player, die global agieren, die wir auch alle kennen von unseren Packungen, was wir so zu Hause liegen haben. Und der VFA hat da eben festgestellt, dass es da eine Tendenz nach unten gibt und dass die Hersteller eben weniger klinische Prüfungen in Deutschland durchführen. Und hat da eben diese Zahl genannt für 2023 oder 2023, dass in Deutschland nur noch 589 klinische Studien durchgeführt worden sind, wohingegen eben, wie Sie auch gesagt haben, BfArM und PAI ein bisschen andere Zahlen präsentieren und die musste man ja zusammenrechnen auch. Und wenn man da sich die Zahlen von 2022 anguckt, also beim BfArM rund 720 beantragte klinische Prüfungen, beim PAI gute 416 beantragte klinische Prüfungen, da gibt es natürlich eine gewisse Differenz. Und da fragt man sich berechtigterweise, fragen Sie sich, woher kommt diese Differenz? Ich glaube, es lässt sich erstmal damit erklären, dass der VFA hat als Grundlage eben nicht die Zahlen des BfArMs oder des PAIs genommen, wo eben die Beantragung für die Genehmigung einer klinischen Prüfung eingereicht wird, sondern der VFA hat sich auf clinicaltrials.gov berufen. Und das ist eine Webseite, die ist öffentlich zugänglich und da kann man eben nachgucken, wo werden klinische Prüfungen durchgeführt. Und dann, nach meinem Verständnis, hat der VFA eben geguckt, okay, auf der Webseite, wo werden oder welche Hersteller machen in Deutschland, führen dort in Deutschland klinische Prüfungen durch. Und die Anträge, die beim BfArM und PAI angehen, das sind ja alle klinischen Prüfungen insgesamt, also akademische Forschung und kommerzielle Forschung. Und ich glaube, dass man bei den Zahlen von PAI und BfArM wird eben nicht differenziert zwischen akademischer klinischer Prüfung oder kommerzieller klinischer Prüfung. Da sind einfach alle zusammengenommen. Der VFA konzentriert sich, nehme ich an, eher auf die kommerzielle Forschung. Und es ist auch so, dass die, deswegen hatte ich auch eingangs gesagt, mit dem, wen der VFA vertritt, nämlich die globalen Hersteller, die sind gewohnt, bei clinicaltrials.gov eine Eingabe zu machen, wohingegen die akademischen Prüfer, Forscher, die machen das nicht unbedingt in Deutschland. In den USA ist es eine Pflicht, die Studie da einzutragen. In Deutschland ist es keine Pflicht. Man soll zwar Studien veröffentlichen und öffentliche Register aufnehmen, aber nicht zwingend notwendig dort. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Punkt, warum das hier ein bisschen hinkt oder warum die Zahlen hier eben nicht ganz gleich sind. Das ist, dass man sich eben angucken muss, was sind die Quellen, wo kommt das her und welche Studien sind hier betroffen. Und ja, bei BfArM und PAI landet eben alles. Ich glaube, der VFA hat aber trotzdem einen Punkt, denn die Zahlen gehen nach unten und vor allem die anderen, oder es zeigt eine Tendenz auf jeden Fall, dass wir schon mal besser waren. Und die steigenden Zahlen beim PAI sind jetzt sicherlich auch in den letzten Jahren ein bisschen pandemiebedingt, wo jeder versucht hat, natürlich irgendwie, viele versucht haben, einen Impfstoff zu finden gegen Corona. Da sind die Anträge auf jeden Fall nach oben gegangen, auch beim BfArM, die eben jetzt nicht für Impfstoffe zuständig sind. Aber damals 2021 hat jeder mit irgendeinem Grippe-Hustenmittel versucht, irgendwie noch eine extra Indikation für Corona zu bekommen und hat da geprüft. Also da gab es viele klinische Prüfungen, das ist auf jeden Fall nach oben gegangen. Aber wie gesagt, ich denke, der VFA hat da schon einen Punkt an der Stelle, denn es gibt eine Tendenz nach unten und man sieht einfach im Vergleich zu den anderen Zahlen, wenn man sich eben alle Studien bei clinicaltrials.gov anguckt, dass in anderen europäischen Ländern eben die Zahlen nach oben gehen. Und da möchte man natürlich jetzt weiter an der Spitze bleiben.
Können Sie dann vielleicht noch mal ganz kurz anreißen, die Maßnahmen in der Pharmastrategie, was da angedacht ist?
Also die Pharmastrategie, das ist so ein 7-Punkte-Papier der Bundesregierung. Das hat der Bundesgesundheitsminister letztes Jahr, Anfang Dezember, vorgestellt. Und das sind ganz verschiedene Punkte. Es geht einmal um die Beschleunigung klinischer Prüfungen. Es geht um die Stärkung der Zulassungsstrukturen. Das heißt, das BfArM soll zentraler Ansprechpartner werden, was die Koordination und das Verfahrensmanagement auch angeht bei Zulassungsverfahren. Es soll um die Beschleunigung der Digitalisierung im Gesundheitswesen gehen. Es sollen Anreize geschaffen werden für die Pharmaproduktion. Also nochmal Stichwort Ansiedlung von Herstellungsstätten in Deutschland. Das ist ganz stark gewollt. die Verbesserung der europäischen Rahmenbedingungen für Forschung und Entwicklung. Da setzt man sich eben auch auf europäischer Ebene jetzt bei dem EU-Pharma-Paket stark ein. Dann ist geplant, Innovations- und Forschungsprojekte zu fördern. Da auch Stichwort Antibiotikaresistenzen, dass man sich damit auseinandersetzt. Was kann man da machen, um Anreize zu schaffen für Hersteller, wobei das auch schon auf europäischer Ebene aufgegriffen worden ist. Und auch nochmal Stichwort Orphan-Drugs, also Arzneimittel für seltene Erkrankungen, dass da weiter Anreize geschaffen werden. Auch das wird auch schon auf europäischer Ebene aufgegriffen. Und letztlich nochmal Preisregulierungen, dass man da verlässliche Rahmenbedingungen schafft für die Hersteller, was eben die Preisbildung angeht. Das ist ja mehr oder weniger in Kürze zusammengefasst, die Pharmastrategie in 7 Punkten. Und ein Teil dieser Pharmastrategie ist jetzt eben dieses Medizinforschungsgesetz.
Und wie soll das denn helfen? Also was ist konkret jetzt in dem Medizinforschungsgesetz geplant, bevor wir auf die einzelnen Punkte dann gleich einmal eingehen?
Ja, also genau, einmal so im Überblick. Man möchte den Forschungsstandort Deutschland stärken und dazu hat man sich auch ungefähr 7, 8 Punkte überlegt. Es geht einmal um die Verzahnung des Strahlenschutzverfahrens mit dem Genehmigungsverfahren für klinische Prüfungen. Es geht um die Errichtung einer sogenannten, im Referentenentwurf hieß es noch Bundesethikkommission, jetzt heißt es spezialisierte Ethikkommission. Man möchte verkürzte Bearbeitungszeiten haben bei mononationalen klinischen Prüfungen. Das Ziel ist, Standardvertragsklauseln für Studienverträge zu entwickeln. Man möchte dezentrale Elemente für klinische Prüfungen stärken. Das ist ohnehin schon seit Corona ein starker Trend, diese Decentralized Clinical Trials. Da gibt es eine Bestimmung dazu. Dann möchte man auch noch mal ein bisschen Vereinfachung haben bei der Kennzeichnung von Prüf- und Hilfspräparaten. Man möchte noch mal die Zulassungsbehörden BfArM-Pi stärken, um da die Koordination zu verbessern, die Abläufe zu verbessern. Man möchte noch mal eine Harmonisierung herstellen im Bereich der Herstellungserlaubnisse. Da geht es um ganz bestimmte Arzneimittelgruppen, insbesondere um die ATMPs, also die Arzneimittel für neuartige Therapien. Dann gibt es noch der letzte Punkt, ist die Ermöglichung eines vertraulichen Erstattungsbetrags. Also da kommt es so ein bisschen rein mit dieser Preisbildung für Arzneimittel, passt nach meinem Verständnis nicht so ganz in ein Medizinforschungsgesetz, aber ist eben mit dabei und auch etwas, wo man auf die Pharmaindustrie ein bisschen zugehen möchte aus meiner Sicht.
Dann fangen wir doch mal an, die einzelnen Punkte durchzugehen. Ich würde sagen, wir steigen direkt beim Strahlenschutz ein. Könnten Sie vielleicht einmal ein bisschen genauer erläutern, was hier geplant ist?
Ja, also der Strahlenschutz ist ja bislang so geregelt, geregelt im Strahlenschutzgesetz, in der Strahlenschutzverordnung, kommt immer dann zum Tragen, wenn man eben ionisierende Strahlen einsetzt, Röntgenstrahlen, radioaktive Stoffe einsetzt. Da braucht man, wenn man das eben studienbedingt dann mitmacht, dann braucht man einerseits eine Genehmigung für eine klinische Prüfung beim BfArM und parallel dazu muss man sich eine Genehmigung beim BfS holen, beim Bundesamt für Strahlenschutz. Das Problem ist, dass diese zwei Verfahren bisher nicht aufeinander abgestimmt waren und dass man für das BfS die Genehmigungen dort, dass da keine richtigen Fristen vorgesehen waren. Und das ist halt ein großer Nachteil tatsächlich für Deutschland, wenn diese Verfahren, die parallel laufen, nicht aufeinander abgestimmt sind. Und deswegen hat man jetzt gesagt, man verzahnt diese zwei Verfahren. Beim Strahlenschutz gibt es mittlerweile ein Anzeige- und ein Genehmigungsverfahren. Aber man verzahnt diese strahlenschutzrechtlichen Verfahren mit dem Genehmigungsverfahren für eine klinische Prüfung. Und das ist wirklich der Hit, muss man sagen. Das ist etwas, worauf die Industrie auch wirklich lange gewartet hat. Und das ist auch tatsächlich etwas, was abträglich ist für den Forschungsstandort Deutschland oder abträglich gewesen ist.
Inwiefern?
Wenn man ein globaler Hersteller ist und man will eben eine globale Studie durchführen, also multinational in Europa, in den USA, in Deutschland. Und dann ist in allen Ländern, braucht man nur an eine Behörde herantreten und sich eine Genehmigung holen. Aber nein, in Deutschland braucht man dann zwei Genehmigungen. Das ist einfach, dann sagt man sich, nee, das dauert zu lange, dann wissen wir nicht, wie lange braucht das BfS. Und da waren die Bearbeitungszeiten sind da schon besser geworden, aber die waren wirklich lange und es war schlecht. Also es gab ganz, ganz wenig Planungssicherheit einfach für die Hersteller. Und da kann ich gut nachvollziehen, wenn dann intern bei einem Hersteller die Entscheidung getroffen wird, zu sagen, nein, dann lassen wir Deutschland aus. Und das ist ja gerade das, was wir ja nicht wollen. Und was eben hier auch noch dazu kommt, also einerseits die Verzahnung dieser zwei Genehmigungsverfahren, ist eben ein Single-Gate-Ansatz bei der Einreichung des Antragsdossiers für die Genehmigung der klinischen Prüfung, soll alles eben zentral über das CETES gemacht werden, auch was in den Strahlenschutz angeht. Und das ist auch eine enorme Erleichterung, dass man nicht alles parallel nebeneinander laufen lassen muss und nicht immer jemanden hat, der dann alles koordiniert. Also das ist schon fortschrittlich.
CETES ist die europäische Plattform.
Genau, CETES steht für Clinical Trial Information System und das ist die europäische Plattform, an der es so lange gehakt hat, warum die Clinical Trials Regulation gar nicht zur Anwendung gefunden hat. Diese Plattform funktioniert jetzt endlich und darüber wird eben alles eingereicht und künftig soll darüber auch eben die strahlenschutzrechtlichen Beantragungen eingereicht werden.
Wenn wir jetzt schon bei der Zulassung bzw. auch den Bearbeitungen sind, bevor wir jetzt gleich zu den ein bisschen umstritteneren Punkten kommen, nochmal ganz kurz vielleicht zu den verkürzten Fristen.
Gerne. Also es gibt ja das Antragsverfahren für die Beantragung einer klinischen Prüfung. Oder man ist ja verpflichtet, über das CETES einzureichen. Und das Praktische bei CETES ist ja, dass man automatisch schnell in mehreren Mitgliedstaaten die gewissermaßen anklicken kann und sagen kann, ich möchte die klinische Prüfung in mehrere Mitgliedstaaten durchführen. Und da gibt es recht lange oder auch schon verkürzte, im Verhältnis zu früher verkürzte Timelines. Aber da hat sich jetzt der Bundesgesetzgeber eben überlegt, wenn es eine rein mononationale Studie ist, also die Studie wirklich nur in Deutschland durchgeführt wird, dann kann man das eigentlich schneller machen. Denn man hat dann eben nicht mehr, dass die Studie in verschiedenen Ländern durchgeführt wird, dass sich verschiedene Länder abstimmen müssen im Rahmen der Bewertungsphase, die so zwischen 45 und 76 Tagen dauern kann. Das fällt weg und deswegen möchte man eben sagen, wenn ihr bei uns in Deutschland nur forscht, dann können wir auch, weil wir eben keine Abstimmung brauchen mit den anderen Mitgliedstaaten, dann bewerten wir euch die Studie innerhalb von 26 Tagen. Und das ist natürlich ganz charmant, das muss man schon sagen. Jetzt muss man fairerweise auch sagen, dass das jetzt im Gesetz drinnen ist, in dem Medizinforschungsgesetz, aber das haben sich die Behörden schon vorher freiwillig überlegt. Also sowohl das BfArM hat schon dafür Werbung gemacht letztes Jahr, als auch die Ethikkommissionen, die sich ja zusammengeschlossen haben in dem Arbeitskreis der medizinischen Ethikkommissionen im AKEK. Und auch die haben gesagt, ja, wir bewerten das schneller, wenn es um rein mononationale Studien geht. Und das ist sicherlich ein sehr wichtiger Punkt. Das ist gut. Es ist auch nochmal gut, dass das halt gesetzlich festgelegt ist. Es gibt natürlich nochmal eine bessere Sicherheit, eine bessere Planungssicherheit für die Forscher, also für die akademische Forschung und auch für die industrielle Forschung oder kommerzielle Forschung. Das ist vielleicht ein Punkt und eben diese maßgebliche Verkürzung von diesen 45 Tagen, das macht schon wirklich was aus. Ja.
Die Zulassungsbehörden sollen ja insgesamt gestärkt werden. Was ist da genau geplant?
Ja, das ist so ein bisschen so eine Überschrift, finde ich, mit der Stärkung der Zulassungsstrukturen. Also da muss man jetzt einmal so ein bisschen weggehen. Wir haben jetzt sehr viel über klinische Prüfung gesprochen. Wenn wir dann über die Zulassung reden, ist natürlich nochmal ein anderer Punkt. Es ist in Deutschland so, dass wir uns eben zwei Behörden leisten. Das ist recht einmalig in Europa. Wir haben eben das BfArM und das PEI, was eben bestimmte Zuständigkeit hat für bestimmte Produkte. Wobei es eben so geregelt ist, dass PEI ist für bestimmte Sachen zuständig und für alles andere ist das BfArM zuständig. Da gibt es insgesamt hin so eine Tendenz, dem BfArM mehr Aufgaben zu geben und vor allem, was so Schnittstellen angeht, also was Kombinationsprodukte angeht, dass da das BfArM eine Koordinierungsstelle einrichten kann, verfahrensführend wird bei dem Ganzen, um diese manchmal ein bisschen schwierige Doppelstruktur oder beziehungsweise die Doppelstruktur, die da besteht, was schwierige, komplexe Produkte angeht, dass man das besser handeln kann in Zukunft. Das ist die Idee dahinter. Aber es gibt insgesamt so eine gewisse Tendenz dazu, dem BfArM immer mehr Aufgaben zu geben und so ein bisschen weg vom PEI zu gehen. Also es gibt da auch, ich werde da immer wieder gefragt, wird das BfArM jetzt zur Superbehörde? Wird das BfArM so ausgestattet wie die FDA? Ich habe die Frage neulich mal weitergegeben ans Bundesgesundheitsministerium. Da gab es so eine Fragerunde im Rahmen einer Veranstaltung und da haben die das abgelehnt, haben gesagt, nein, die Tendenz ist nicht gegeben oder sehen sie so nicht. Aber aus meiner Sicht besteht eine gewisse Tendenz tatsächlich. Ja.
Wenn wir jetzt schon bei den Zuständigkeiten von den einzelnen Behörden sind, da gibt es ja auch eine große, nicht ganz unumstrittene Änderung im Medizinforschungsgesetz, und zwar bezüglich Ermächtigungsgrundlagen. Und zwar soll das Gesundheitsministerium die Ermächtigungsgrundlage bekommen, dass es die Zuständigkeiten von BfArM und dem Paul-Ehrlich-Institut regeln kann. Können Sie vielleicht einmal ganz kurz erklären, was das bedeutet?
Ja, genau. Das geht dann auch wieder so ein bisschen in die Richtung Stärkung des BfArM und leichte Abkehr vom PAI. Oder das ist so mein Verständnis. Also bislang ist es eben im Paragraphen 78 ganz klar geregelt, wer für was zuständig ist, welche Behörde, also BfArM, für was das BfArM zuständig ist, für was das PAI zuständig ist. Und da soll jetzt eben das BMG die Ermächtigung bekommen, per Verordnung zu entscheiden, ob das PAI oder das BfArM eben eine andere Kompetenz bekommt, noch eine zusätzliche Kompetenz, oder das PAI eine andere oder weniger. Und das ist dann, also bislang war es eben im Gesetz geregelt, und jetzt so eine Rechtsverordnung, die muss nicht mehr durch den Bundestag. Da hat natürlich das BMG jetzt an der Stelle mehr Macht, wenn Sie so wollen, und kann da schneller agieren. Ja, vielleicht ist der Hintergrund, dass man eben schneller agieren möchte und da Änderungen schneller durchbringen kann, Anpassungen schneller machen kann, einfach wenn man sieht, die Forschung geht immer weiter, die Produkte werden immer komplexer, dass man da auch als Gesetzgeber schneller agieren möchte und sich den Forschern so ein bisschen mehr anpassen möchte. Das, denke ich mir, ist der Hintergrund zu dem Ganzen, aber ja, bis jetzt war es im Gesetz und dann plötzlich nur noch in der Verordnung. Das ist natürlich dann nicht mehr verabschiedet durch den Bundestag. Das geht natürlich schneller und da können nicht mehr so schnell irgendwelche beteiligten Kreise, Stakeholder sich dann melden und irgendwelche Bedenken anmelden oder Änderungsanzeigen machen.
Es soll jetzt auch auf Bundesebene eine spezialisierte Ethikkommission geben. Was steckt da dahinter?
Die Idee ist, im ursprünglichen Referentenentwurf hieß das Konstrukt Bundesethikkommission, jetzt im Regierungsvorschlag heißt es spezialisierte Ethikkommission. Die soll eine Geschäftsstelle beim BfArM haben und das BMG soll, also Bundesgesundheitsministerium, soll im Benehmen mit dem BfArM die Mitglieder für diese spezialisierte Ethikkommission finden oder benennen. Die Kritik daran ist, dass das BfArM sich jetzt die Leute für die Ethikkommission aussucht, oder wie bekommt überhaupt das BMG, woher weiß das BMG, wer die richtigen Leute dafür sind. Da kann man offenbar mit so Interessensbekundungen sich auch ans BMG wenden und sagen, ich möchte da gerne mitarbeiten. Aber das ist natürlich etwas, was jetzt so nicht gewollt ist. Jetzt hat das viele, viele Jahre gut funktioniert mit den Ethikkommissionen. Da sind viele Freiwillige oder Ehrenamtliche, die dafür arbeiten. Und dass jetzt da so eine Bundesethikkommission errichtet wird, stößt jetzt bei den Ethikkommissionen jetzt nicht auf Freude, sagen wir es mal so.
Es wird ja auch befürchtet, dass es dann so eine Art Parallelbürokratie gibt. Also es soll dann ja diese spezialisierte Ethikkommission geben und weiterhin die Landesethikkommission. Also so ganz habe ich ehrlich gesagt noch nicht verstanden, wie das hinterher auch überlegt wird zu machen.
Naja, also man möchte eben eine... Also dieses Wort Bundesethikkommission geht etwas besser über die Lippen als das mit der spezialisierten Ethikkommission. Aber also diese spezialisierte Ethikkommission soll zuständig sein für ganz bestimmte Bewertungen für klinische Prüfungen, nämlich einmal für klinische Prüfungen, die in der Notfalleinsatzgruppe der EMA behandelt werden, so heißt es. Also das geht da um klinische Prüfungen, die eben im Bereich von, also Stichwort Pandemie, wenn dann wieder eine klinische Prüfung ganz dringend sind, dass die schnell durchgeführt werden, dass sie schnell beurteilt werden, dann soll diese spezialisierte Ethikkommission eben damit beauftragt werden. Dann soll diese spezialisierte Ethikkommission klinische Prüfungen bewerten, die besonders komplex sind, die ein Masterprotokoll haben und dann auch irgendwelche Unterprotokolle. Dann soll die zuständig sein für für klinische Prüfungen, wo ein Produkt erstmalig am Menschen geprüft wird, also First-in-Human-Studien. Und die vierte Zuständigkeit soll dann eben sein für klinische Prüfungen von Arzneimitteln für neuartige Therapien. Also die soll wirklich nur für diese vier verschiedenen Arten von klinischen Prüfungen zuständig sein. Jetzt gibt es eben, bisher gab es auch Ethikkommissionen, die haben diese klinischen Prüfungen auch schon bewertet. Ich glaube, dass es so ein bisschen ein Entgegenkommen ist für die Industrie, dass man sagt, okay, diese ganz komplexen Sachen und schwierigen Sachen, dass die vielleicht nochmal nur durch eine Ethikkommission immer bewertet werden, die wirklich sich nur darauf spezialisiert und da absolutes Know-how hat. Das ist wahrscheinlich das Argument dafür. Aber ja, und es wurde halt beklagt aus der Industrie, dass die Ethikkommissionen zum Teil zu unterschiedlich agieren, sehr unterschiedlich in ihrer Arbeitsweise, sind jetzt nicht, was die Geschwindigkeit angeht, weil das ohnehin vorgegeben ist, aber was die Bewertung angeht. Manche sind eben strenger, manche sind weniger streng, aber das möchte man halt so ein bisschen harmonisieren, sagen wir es mal so. Und ich denke, das ist der Hintergrund vor allem.
Aber also ich persönlich kann da jetzt gerade dann schon so ein bisschen die Kritik verstehen, wenn das gerade für so besonders schwierige, wichtige Fälle dann sein soll und es wird dann persönlich ernannt, die Mitglieder vom BfArM und man kann sich dafür bewerben. Könnte das nicht doch durchaus problematisch werden?
Ja, also vom BMG im Benehmen mit dem BfArM. Also die Leute werden ja jetzt nicht neu hergezaubert. Das sind ja die Leute, die auch jetzt schon irgendwo tätig sind für eine Ethikkommission. Und die machen das auch künftig ehrenamtlich. Und das ist schon auch Arbeit. Das ist schon auch Zeit, die da ins Land geht. Ich glaube da an die Menschen, oder ich hätte die Hoffnung oder habe die Hoffnung da in die Menschen, die Tätigkeit machen, dass die auch weiterhin neutral sind und dass die Patientensicherheit und den Patienten- oder Probandenschutz da ganz vorne anstellen und nicht irgendwelche persönlichen Befindlichkeiten. Und es gibt ja bei jeder Studie, guckt man sich eben vorher an, gibt es irgendwie einen Interessenskonflikt. Ja, deswegen, ich fürchte, man muss jetzt so mit der Regelung leben. Ich glaube nicht, dass man die noch mal ganz wegbekommt. Zumal man auch sagen muss, ganz am Anfang, als die Clinical Trials Regulation eben gewisserweise, also wo dann Regelungen geschaffen worden sind, damit die Clinical Trials Regulation auch in Deutschland richtig Anwendung findet. Also ich denke eben an die KPBV. Da stand es auch schon immer in den Sternen, so eine Bundesethikkommission zu errichten. Deswegen, die Idee ist nicht ganz neu. Jetzt, wo sie schon so formuliert ist im Referentenentwurf, fürchte ich, im Regierungsentwurf kriegt man die nicht mehr weg. Das wird dabei bleiben. Davon gehe ich aus.
Es gibt noch einen Teil des geplanten Gesetzes, das schon länger auch überlegt wird, und das sind die Mustervertragsklauseln.
Ja, also die Mustervertragsklauseln, vielleicht kurz zum Hintergrund, im Rahmen von klinischen Prüfungen werden Studienverträge abgeschlossen, also im Rahmen bei der Auftragsforschung zwischen der Industrie und dem Studienzentrum, der Prüfstelle, also das heißt zwischen Industrie und Klinik letztlich oder auch einem niedergelassenen Arzt, der kann auch eine klinische Prüfung durchführen. Aber im Fokus stehen eben diese Studienverträge zwischen Industrie und Kliniken. Und da hat sich herausgestellt, dass die Verhandlungsdauer dieser Verträge einfach unheimlich viel Zeit in Anspruch nimmt. Und da sagt der VfA, auch das ist wiederum abträglich für den Forschungsstandort Deutschland. Und wenn man hier eben Mustervertragsklauseln hat, an denen man sich orientieren kann, oder idealerweise die verbindlich sind für alle klinischen Prüfungen, die in Deutschland durchgeführt werden im Rahmen der Auftragsforschung, dann wäre man einfach schneller. Dann wären diese Verhandlungen nicht da. Alle einigen sich vorab auf Mustervertragsklauseln und das BMG sollte die idealerweise verbindlich machen. Aber das kann ich gleich noch was sagen. Also das ist so ein bisschen der Hintergrund. Man hat dann eben Mustervertragsklauseln und die Vertragsverhandlungen gehen schneller. Jetzt war initial die Idee eben, dass man die absolut verbindlich macht, diese Klauseln. Denn das gibt es auch in anderen Ländern, in anderen europäischen Ländern, also in Spanien, in Frankreich, in UK, in Holland meine ich auch. Da gibt es eben solche Klauseln und da wird es auf unterschiedliche Weise verbindlich gemacht. Und es hat sich auch gezeigt, dass dann dort eben die Verträge schneller verhandelt werden. Die Frage ist halt, wie macht man solche Vertragsklauseln verbindlich? Das ist natürlich ein ziemlicher Eingriff in die Privatautonomie. Es geht wohl verfassungsrechtlich, da gibt es auch Rechtsgutachten dazu, aber das Bundesgesundheitsministerium hat jetzt gesagt, nee, also das wollen wir noch nicht. Wir möchten das jetzt erstmal, oder der Weg, der jetzt eben angedacht ist, oder jetzt laut Regierungsentwurf eben da ist, ist, dass man sagt, das Bundesgesundheitsministerium veröffentlicht Mustervertragsklauseln im Bundesanzeiger. Das heißt, es gibt zumindest Klauseln und da ist ein Bundesadler drüber. Und dann kann man eben sagen, gut, wir halten uns daran, wir verwenden jetzt diese Klauseln für unsere Verträge. Ja, und ob das dann wirklich wahnsinnig viel bringt im Einzelnen, das wird sich dann zeigen. Also ich habe so ein bisschen die Rückmeldung von den Universitäten, von den Forschenden, dass sie sagen, ja, damit können wir gut arbeiten. Endlich haben wir mal Klauseln, die durchdacht sind und alles. Die Industrie ist ein bisschen zurückhaltender. Die machen da auch mit. Aber es liegt halt auch daran, dass da nicht so ein, dass da, was jetzt juristische Unterstützung angeht, keine Waffengleichheit besteht. Also die Universitäten haben jetzt nicht die Rechtsabteilung, die da auch die Sachen groß verhandeln kann. Die haben einfach nicht die Kapazitäten und haben auch keine, nicht alle haben eigene Vertragsmuster, wohingegen die Unternehmen eben eine Rechtsabteilung haben oder das auch nach extern geben und die haben eben ihre Vertragsmuster und hängen an ihren Klauseln oder die werden auch fortlaufend weiter verbessert oder weitererarbeitet. Es hat sich gezeigt eben, dass momentan die Unis das schon ganz gut akzeptieren und annehmen, diese Mustervertragsklauseln, die bisher schon so auf Verbandsebene, auf Fakultäten, vom medizinischen Fakultätentag schon so diskutiert werden. Aber von der Industrieseite werden diese bis jetzt schon im Raum stehenden, schon über Jahre diskutierten Vertragsklauseln, werden die noch nicht so richtig angenommen. Und die Idee jetzt eben, dass das BMG Vertragsklauseln entwirft, ist entwirft oder schon entwickelt worden sind vom VfA und anderen beteiligten Kreise, dass man die übernimmt. Das ist sicherlich auch ein Weg in die richtige Richtung, wobei ich nicht ganz glaube, ob das jetzt der ganz große Meilenstein ist, weil bei den Vertragsverhandlungen kommt es nicht nur auf die rechtlichen Aspekte an, sondern das Budget ist auch ein ganz wesentlicher Punkt. Und ich habe häufig erlebt, dass wir aus juristischer Sicht den Vertrag fertig verhandelt haben, aber die Kalkulationsmenschen noch nicht fertig waren. Also das ist nochmal ein anderer Punkt. Aber klar, Preisabsprachen funktionieren nicht, da gibt es wieder ein kartellrechtliches Problem. Deswegen, also ich denke, diese Mustervertragsklauseln sind ein Baustein, aber das ist jetzt nicht der ganz große Bringer wahrscheinlich.
Dann kommen wir jetzt zum größten Streitpunkt im kompletten Gesetzesentwurf. Und zwar sind das die vertraulichen Erstattungsbeträge. Vielleicht einmal ganz kurz zum Hintergrund. Im Medizinforschungsgesetz ist ja vorgesehen, dass die Pharmaunternehmen in Zukunft ihre Erstattungsbeträge nicht mehr öffentlich machen müssen unbedingt. Können Sie vielleicht einmal das ganz kurz erläutern, was da genau angedacht ist?
Gerne. Also die Idee ist eben, also momentan ist es so, dass die Erstattungsbeträge, die die pharmazeutischen Unternehmer bekommen von den Krankenkassen für ein Produkt, dass die veröffentlicht werden, die Preise in der Lauertaxe. Und jetzt besteht eben die Idee zu sagen, die werden nicht veröffentlicht, diese Preise. Und Hintergrund ist, dass die Industrie immer sagt, naja, die Preise in Deutschland, wenn wir die veröffentlichen, oder die werden immer als Referenz in anderen Ländern genommen für die Preisbildung in anderen europäischen Ländern. Und das möchte man eben verhindern. Und da möchte der Gesetzgeber auf die Pharmaindustrie zukommen und sagen, gut, dann machen wir jetzt vertrauliche Erstattungsbeträge, damit diese Beträge nicht mehr als Referenz verwendet werden können in anderen Ländern und der Preis dann sozusagen oben bleibt. Ob dieses Mittel wirklich funktioniert, ist halt die Frage und wie viele dann letztlich davon betroffen sind, ist auch die Frage. Ich glaube, die Industrie wäre froher darüber, einfach höhere Preise zu bekommen und dann kann man die auch veröffentlichen. Das ist jetzt so, wird vielleicht so als Zuckerl von der Regierung verkauft, aber ob das dann wirklich den Effekt bringt, ist die Frage und wie es dann auch wirklich praktisch alles läuft. Denn es besteht dann eben auch das Risiko, oder was heißt das Risiko, man macht sich ja darüber Gedanken, wie vertraulich ist denn das dann alles? Wer weiß denn dann von diesem Betrag und wie ist denn diese Vertraulichkeit tatsächlich sichergestellt? Also es heißt dann eben, es wissen ein paar Leute darum und vertraulich heißt in dem Fall nicht veröffentlicht in der Lauertaxe. Aber was eben die Hersteller dann sagen, naja gut, dann ist es nicht in der Lauertaxe, aber dann gibt es halt irgendwelche inoffiziellen Preislisten, die dann so kursieren. Und wir können mit dieser Nichtveröffentlichung in der Lauertaxe, damit ist uns letztlich nicht geholfen, denn im Ausland wird man trotzdem den Preis dann erfahren und als Referenz verwenden, halt nicht offiziell aus der Lauertaxe, aber der wird nicht ganz vertraulich bleiben. Es funktioniert praktisch gar nicht.
Einer der größten Kritikpunkte ist ja nicht nur der Verwaltungsaufwand, sondern genau wie Sie sagen, die Befürchtung, dass das Ganze dann eben noch teurer wird. Wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, Sie sagen auch, okay, man weiß es nicht. Denken Sie denn, dass das Ganze dann so durchgeht? Also es hat ja wirklich Kritik gehagelt von allen Seiten.
Ja, vielleicht ist der Vorschlag noch nicht ganz ausgegoren, was auch so ein bisschen so das ganze Praktische angeht. Also man könnte natürlich, ja, wenn man sagt, man macht eben einen hohen Preis und man veröffentlicht das weiterhin, was ich schon eingangs gesagt habe, das ist den Herstellern zum Schluss lieber, weil anstatt diese Pseudo-Vertraulichkeit, weil die Preise werden halt nur nicht veröffentlicht in der Lauertaxe, aber die werden kursieren, das werden Leute wissen, was da gezahlt wird. Also das ist den Herstellern, wäre denen lieber als jetzt diese Pseudo-Vertraulichkeit, das ist mal ganz hart formuliert. Ob da jetzt noch viel Spielraum ist, muss man ein bisschen abwarten. Das ist das ganze Gesetz, das Medizinforschungsgesetz, kommt, ist jetzt im parlamentarischen Verfahren. Der Gesundheitsausschuss wird sich das nochmal alles angucken. Da werden nochmal Fragen gestellt, da werden nochmal Experten angehört. Und dann kann es eben sein, dass nochmal nachgebessert wird, gerade in dem Punkt. Aber es steht auf dem Tableau. Ich fürchte, dass es jetzt nicht ganz gestrichen wird. Vielleicht wird es nochmal angepasst in die eine oder andere Richtung oder nochmal ein bisschen spezifiziert. Wer hat einen Anspruch, das offiziell den Preis zu wissen? Wie wird das mit der Vertraulichkeit wirklich sichergestellt? Aber ich glaube, der Vorschlag bleibt da. Der wird jetzt nicht ganz rausgestrichen werden.
Insgesamt, es gab ja auch noch ein paar Änderungswünsche, zum Beispiel vom BVMed, der bemängelt hat, dass die Medizintechnikbranche im Grunde kaum erwähnt wird im Entwurf. Denken Sie, dass da an solchen Stellen irgendwie nochmal nachjustiert wird, vielleicht auch später?
Nachträglich, nachdem es durchgegangen ist, glaube ich nicht. Ich denke auch, dass der BVMed, also der große Verband der Medizintechnikbranche, sich da wahrscheinlich auch nochmal einbringen wird und an die Parlamentarier nochmal mit denen, ja, zum parlamentarischen Frühstück sich verabreden wird, also vor allem die eben im Gesundheitsausschuss sitzen und dann nochmal eben die Punkte vorbringen wird. Also es ist, was der BVMed sagt zum Beispiel, also es gibt ja auch es wird auch eingeführt eine Richtlinienkompetenz für den AKEK, also für den Arbeitskreis der medizinischen Ethikkommissionen, dass der eben Vorgaben machen kann für die Ethikkommissionen und woran die sich zu halten haben. Und das wird jetzt eben nur für diese registrierten Ethikkommissionen nach der Clinical Trials Regulation ist das vorgesehen. Und dann sagt der BVMed, wie ich finde, auch berechtigt, naja, das wäre doch schön, wenn dann das aber nicht nur für diese Ethikkommissionen gilt, die sich eben Studien mit Arzneimitteln angucken, sondern auch für Medizinproduktestudien. Das ist schon ein fairer Punkt. Also da, das ist ein Punkt, dann auch, dass die Bundesethikkommission immer zuständig ist für diese spezialisierte Ethikkommission, das habe ich wieder Bundesethikkommission gesagt, aber dass die eben zuständig ist für klinische Prüfungen, in denen ein Arzneimittel zusammen mit einem therapiebegleitenden sogenannten Companion Diagnostic eben geprüft wird, dass es dafür eben auch diese spezialisierte Ethikkommission zum Einsatz kommt, weil das wirklich komplex ist, weil die Produkte, zwei verschiedene Produktarten, ein Arzneimittel und ein Medizinprodukt kombiniert werden. Also auch da, finde ich, hat der BVMed einen Punkt. Ich könnte mir vorstellen, dass da noch nachgebessert wird. Also eher jetzt noch im parlamentarischen Verfahren. Dann, wenn das einmal verabschiedet wird, dann nochmal Änderungen aufnehmen. Das glaube ich nicht. Meistens guckt man sich das dann erstmal an, wie das alles läuft. Dann geht ein bisschen Zeit ins Land und dann wird weitergesehen und dann werden Änderungen angebracht. Deswegen, also ich glaube, der BVMed ist gut beraten, wenn er sich jetzt nochmal einbringt zu den Sachen. Das ist jetzt die Gelegenheit und das würde ich nicht aufschieben.
Wie ist denn insgesamt jetzt der weitere Verlauf?
Also der Zeitplan wird jetzt immer so grob gesagt. Das Ganze ist jetzt eben, macht jetzt noch verschiedene Lesungen im Parlament durch. Also erste, zweite, dritte Lesung. Anhörung im Gesundheitsausschuss. Ziel ist letztlich eine Verabschiedung dann so im Herbst und eine Veröffentlichung dann. Und man rechnet so mit einem Inkrafttreten Ende des Jahres 2024 und dann Umsetzung der einzelnen Aspekte Anfang 2025. Also das ist die Zeitschiene. Also schon, ambitioniert würde ich sagen, aber machbar, auf jeden Fall machbar.
Ich finde, das ist ein wunderbares Schlusswort, Frau Dienemann. Vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit und Ihre Einschätzung. Ich habe mir mitgenommen, dass das Ganze doch ganz schön komplex ist, insbesondere wenn man sowohl die Forschung als eben auch die Industrie fördern möchte und dass das Medizinforschungsgesetz genau beides möchte. Und bin wirklich gespannt, wie es weitergeht, insbesondere mit den durchaus umstrittenen Punkten, die in dem Ganzen enthalten sind. Danke auch an unsere Hörerinnen und Hörer. Weitere Informationen und einen Link zu unserer Anlaufstelle Regulatorik finden Sie in der Sidebar. Bis zum nächsten Mal.